herzlich willkommen bei Unter 1, dem Podcast zur Female Future Force. Mein Name ist Silvia, ich bin Redaktionsleiterin bei Edition F und ich nehme euch hiermit auf eine Reise, auf der ich einige spannende Menschen treffen werde. Zum Teil sind das Coaches aus dem Female Future Force Kosmos, aber es werden auch noch andere Leute mit dazukommen, die viel zu erzählen haben. Ich will dann herausfinden, wie ihr Weg aussah und was sie antreibt. Mein Gast heute ist Radiomoderatorin, Podcasterin, Ernährungscoach, Fitnesscoach und Female Future Force Coach Sarah Tschernigow. Mit ihr will ich darüber sprechen, wie sie zum Radio kam, wie man seine Leidenschaft zum Beruf macht und ja, was eigentlich gute Ernährung ist. Hallo Sarah.
Wow, hallo, vielen Dank für die schöne Anmoderation.
Sehr gerne, sehr gerne. Lass uns erstmal ein bisschen über deinen Werdegang sprechen.
Gerne.
Du arbeitest beim Radio, unter anderem beim RBB und beim WDR. Wie ging es da für dich los? Ganz klassisch durch ein Praktikum, eine Ausbildung oder bist du Quereinsteigerin?
Ich glaube, ich bin offiziell eine Quereinsteigerin und ich glaube, das ist der klassische Weg. Also, dass man wirklich über Umwege und es war tatsächlich so über Praktika. Also, ich habe schon während der Abi-Zeit, da habe ich immer gesagt, entweder ich werde Radiomoderatorin oder Psychotherapeutin. Und dann ist es tatsächlich ja Radioreporterin ist es dann geworden, später Moderatorin. Und also ich wusste das eigentlich schon sehr früh und dann habe ich mich einfach blind beworben. Und das war super schwer am Anfang, weil wenn du 18 bist, ich habe sehr früh mein Abi gemacht, hast das Abi in der Tasche, keine Erfahrung, du hast einfach kein Plan von nichts und du bewirbst dich irgendwo, Absage, Absage, Absage. Ja. Und dann hat der erste Sender sich erbarmt, gesagt, okay, komm mal rum. Und das war auch wirklich schrecklich. Das war so ein Kaffeekochpraktikum, unbezahlt natürlich.
Klar, und Medienbranche.
Ja, so ging das los, ja.
Aber warum denn Psychotherapie? Also warum diese zwei zur Auswahl? Also das ist ja
du, ich habe keine Ahnung.
Ungewöhnlich.
Ja, mich hat das total interessiert. Ich interessiere mich sehr für Psychologie und für zwischenmenschliche Themen. Finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, das fand ich auch immer spannend. Aber da war für mich schon sehr schnell klar, das wird schwierig mit dem NC, Numerus Clausus. Das war ja schon bei 1, ich habe nur in Anführungsstrichen ein Zweierabitur.
Ach, furchtbar.
Ja, schrecklich. Ich habe auch mein Medienwissenschaftsstudium übrigens am Anfang nicht bekommen. Ich bin über Losverfahren reingekommen, tatsächlich mit einer Postkarte. Das war im Jahr 2002 und da habe ich nach meinem Abitur eine Postkarte geschickt. Hiermit bewerbe ich mich um den Studienplatz Medienwissenschaft an der Uni Potsdam und es hat funktioniert.
Das ist ja fast schon unseriös.
Wie bei einem Preisausschreiben.
Ja, ja. Aber offensichtlich konntest du auf dieser kleinen Karte überzeugen. Und haben die gesagt, ja, die nehmen wir doch.
Ja, das war auf jeden Fall so das erste große Learning für mich, dass man Dinge wirklich macht und dass man immer in die Offensive geht. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, als ich meine Absagen alle bekommen habe für mein Studium, also ich wollte immer studieren. Ich wusste zwar, ich möchte zum Radio, aber ich wollte auf jeden Fall Medienwissenschaft oder sowas in der Art studieren. Und ich habe eine Absage bekommen mit einem 2,3 Abitur überall. Und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Und da habe ich aber das einzig Richtige gemacht, indem ich in die Offensive gegangen bin und gesagt habe, okay, ich habe natürlich geheult, mir ging es super schlecht, aber ich habe gesagt, gut, was muss ich tun? Mhm. Und ich habe einfach an der Uni Potsdam angerufen und habe gesagt, ja, ich habe eine Absage bekommen, was für Chancen habe ich hier noch reinzukommen? Ja, Losverfahren. Okay, wie geht das? Ja, schreiben Sie eine Karte. Mhm. Ja. Also als kleiner Mutmach-Weckruf.
Total. Also ich kenne das auch aus den Anfängen meiner journalistischen Laufbahn sozusagen, dass ich auch bei einem Magazin war und mich beworben hatte und unbedingt dahin wollte und schlug so ein bisschen raus aus dem, was ich vorher gemacht habe. Und dann sagten die auch so, ja, nee, das passt nicht. Und ich wollte das aber unbedingt. Und dann habe ich mich hinterher auch nochmal bei denen gemeldet, habe denen so eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, ich muss das und ich weiß, ich bin richtig. Und dann haben die auch gesagt, ja, okay, cool, dann komm. Also ja. Manchmal lohnt es sich einfach, wenn man das Gefühl hat, das ist meine Richtung, dann noch einfach nochmal reinzugehen und nicht sofort aufzugeben.
Ich glaube, die Leute, also bei der Uni, klar, da hat man auch ein sehr strenges System, wonach ausgewählt wird. Aber auch später, als ich meine ersten Jobs gemacht habe in der Branche, die Leute wollen auch sehen, dass du es willst. dass du es willst. Mhm. Ich habe einen meiner ersten bezahlten Radiojobs bekommen. Auch damals, ich hatte einen Sprechfehler. Ich war am Mikrofon eine Katastrophe. Da hat mir bei einem vorigen Praktikum, da hat einer mir gesagt, weil ich habe gesagt, ich würde so gerne mal was sprechen. Kannst du bitte das mal beurteilen? Und ich spreche. Und dann hat er mir noch so einen richtig peinlichen Text gegeben. Da kam das Wort Penis drin vor. Und ich dachte, oh mein Gott, ja. Es klang richtig schlimm. Und er sagt, Sarah, also das wird nichts, können wir an der Stelle abbrechen.
Oh nein.
Und dann habe ich mich aber trotzdem beworben und hat er gesagt, ja, Sie wollen das aber. Ich so, ja, ich will das. Na okay, dann kriegst du jetzt eine Chance.
Ach, wie gut.
Ja.
Das war dann so ein bisschen die Herausforderung, wenn du da stolperst, hätten sie dich wahrscheinlich nicht. Also es war so ein bisschen rauskitzeln vielleicht auch, dass sie den extra peinigen. Was ja auch schon wieder fragwürdig, aber gut.
Man darf sich halt nicht so runterziehen lassen. Ja. Also ich glaube, man neigt so dazu, wenn man einen in die Fresse kriegt auf gut Deutsch. Klar, man ist erstmal total down. Das hat mich auch mega fertig gemacht. Aber man neigt dann so dazu zu sagen, ja okay, dann kann ich es halt nicht, dann bin ich halt schlecht, dann ist es halt doch der falsche Job für mich. Und das stimmt nicht.
Ja, nee, bin ich total bei dir. Aber was macht für dich genau den Reiz am Radio aus? Also diese Begegnung, also ist es tatsächlich das oder könntest du auch einfach Fernsehmoderatorin sein und es wäre ungefähr das Gleiche für dich gefühlsmäßig?
Ja, also heute sehe ich das natürlich auch alles ein bisschen anders. Ich mache tatsächlich inzwischen auch Fernsehen seit ein paar Wochen, Monaten.
Das ist leider hat mir vorbeigehört. Aber wo? Was?
Ja, das ist auch noch ganz frisch. Das habe ich euch noch gar nicht mitgeteilt. Und zwar beim RBB Fernsehen. Da gibt es ein Verbrauchermagazin, das heißt Supermarkt. Das kommt jeden Montag um 20.15 Uhr. Und da bin ich tatsächlich als Ernährungsexpertin aber unterwegs.
Ja, fantastisch.
Also in dem Bereich hat sich dann auch wieder viel ergeben. Das wollte ich damals aber, also gut, da hatte ich die Möglichkeit. Noch nicht. Aber ich finde Radio, das ist sowas Schönes, Intimes. Genauso wie jetzt der Podcast. Wenn man so zuhört, dann hat man das direkt im Ohr. Das ist irgendwie was, ja, wie so eine Beziehung, finde ich, die man aufbaut als Moderator zu dem, der hört.
Mhm.
Und ich mag auch das Minimalistische, dass man einfach ein Mikrofon hat und Geschichten erzählt und einfach mit Bildern Kino im Kopf verursacht. Und beim Fernsehen ist halt sehr aufwendig. Mhm. Kamera, Ton, Licht, dann brauchst du Drehgenehmigung und so. Und das hat mich am Anfang total abgeschreckt.
Mhm. Hattest du denn auch Sorge, dass du das nicht hinkriegst?
Na klar, ich hab's auch am Anfang nicht hinbekommen. Ja. Aber ich wollte das einfach und das ist tatsächlich so ein Kindheitstraum gewesen. Ich habe als Kind immer so, ich hatte noch einen Kassettenrekorder, ja. Mhm. Und dann habe ich die leeren Kassetten, die habe ich mir gekauft, so 90 Minuten. Und dann habe ich die immer voll gelabert.
Ja, Radioshows. Wir haben lauter Radioshows. Also völlig, als wären Irre am Werk gewesen, wenn man sich das heute anhören würde.
Ja, aber ich habe ein Tape noch zu Hause. Das heißt, ohne Witz, Sarah Tschernigow, mein Leben mit 10,5 Jahren. Und meine armen Eltern mussten sich das 90 Minuten im Auto mal geben, wie ich über meinen Kanarienvogel erzähle und was ich in der Schule erlebt habe. Aber das hat sich also schon sehr früh abgezeichnet.
Offensichtlich. Da war der Weg irgendwie schon so ein bisschen klar. Aber wie sieht es denn dann aus, wenn du so einen Radiotag hast? Du bist ja nicht jeden Tag am Radio.
Nee, ich bin freie.
Mhm. Fangt ihr dann mit einer Konferenz an oder musst du deine Stimme aufwärmen oder rennst du gleich in die Kabine und legst los? Also
total unterschiedlich, ist aber auch immer eine Frage von der Position, die du dort eben bekleidest. Also ich habe angefangen als Reporterin. Das heißt, ich bin wirklich rausgegangen und habe dann von der Berlin Fashion Week zum Beispiel berichtet. Oder ich habe viel im Bereich so ein Kino gemacht zum Beispiel. Neuer Film kam, habe ich einen Schauspieler interviewt. Also viel so im Kulturbereich. Und da hast du mit diesen ganzen Konferenzen nichts zu tun. Dann heißt es, okay, morgen Nachmittag um 16 Uhr muss der Beitrag da sein und dann musst du halt zusehen, wie du es bis dahin hinbekommst.
Mhm.
Und ich war also viel draußen und habe diesen so klassisch strukturierten Arbeitsalltag wenig kennengelernt. Das hat sich geändert vor 2-3 Jahren. Da habe ich eine Zeit lang mal eine Morningshow mit moderiert. Also ich war die Nachrichtensprecherin und gehörte aber zum festen Team. Und klar, wenn du in so einer festen Show bist und die Morningshow ist ja im Radio das Wichtigste, das ist die Primetime, morgens 6-7 Uhr, wenn alle aufstehen, Zähne putzen, im Auto,
ja, auch, ja.
Abends ist im Fernsehen immer die Primetime, 20.15 Uhr und beim Radio ist das morgens. Und da gibt's natürlich auch feste Konferenzen und Abläufe und aber eigentlich das organisierte Chaos war immer mein Daily Business.
Aber wenn wir schon bei der Morningshow sind, ist eine Frage, die brennt mir wirklich schon lange unter Nägeln. Was hat es mit den schon fast abartig gut gelaunten Morgenmoderatoren zu tun? Ist das Überdrehtheit oder gibt es wirklich so Menschen, also warst auch du wirklich so gut drauf? Also.
Ja, da muss ich mal ganz böse sagen, diese abgedrehten Moderatoren, die gibt es vor allem im Privatrundfunk. Mhm. Ja, ich habe ja immer für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, also immer unter dem Deckmantel der ARD und da ging es natürlich immer auch ein bisschen mehr um Content. Also nicht so, hey, huhu, seid ihr auch gut drauf, yeah, um Gottes Willen.
Furchtbar, ehrlich.
Das ja, ist furchtbar. Ich finde es auch furchtbar und ich als Nachrichtensprecherin hatte sowieso immer den seriösen Part. Mhm. Ich glaube, man muss aber schon, also gerade die Moderatoren, die müssen dafür schon ein bisschen geboren sein. Also das sind schon meistens so Rampensäue. Ja, klar, weil du bist natürlich, das ist halt eine Show. Also du musst dich auch gerne zeigen, also wenn auch sozusagen metaphorisch gesprochen. Und du brauchst schon eine Bühne.
Und ich meine, du musst es ja wissen. Gibt es so einen heißen Tipp, wie man Hörer bei der Stange hält? Also gibt es irgendwas, was man bei so einer Moderation auf gar keinen Fall machen sollte und was irgendwie immer hilft, wenn man das Gefühl hat, ach, das Thema ist jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig knackig?
Ja, also da muss ich erstmal alle enttäuschen, die vielleicht denken, man hat da so viel Freiheiten. Denn es ist schon so, dass jeder Sender, egal wo man ist, der hat schon ein Format. Also da hast du jetzt auch nicht... Also du darfst jetzt auch nicht alles ausdenken. Da ist schon getaktet. Es kommen zwei Songs, dann kommt ein Interview. Das darf nur 3:30 sein und nicht 5 Minuten. Das ist schon getaktet. Aber zum Thema Interviews beispielsweise. Ich persönlich habe gelernt, dass man immer so mit einer knackigen Frage einsteigt. Ja, also so ein bisschen langweilig ist immer, wenn die Leute sagen, ja, stell dich doch mal vor. Viel spannender ist es, dass man gleich irgendwie so eine Kontroverse bildet oder keine Ahnung. Also wenn ich zum Beispiel den Chef von Coca-Cola interviewen würde, da würde ich, glaube ich, fragen, also sagen Sie mal, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man für so ein ungesundes Produkt arbeitet und so viele Eltern gegen sich hat? Was ist das für ein Gefühl?
Ja, also aber andererseits macht man auch ganz viele Menschen wahnsinnig glücklich damit, mit der Coca-Cola.
Klar, aber was ich meine ist, dass man auch im Gespräch so ein bisschen originell mal einsteigen kann und das ist sofort ein Hinhörer. Mhm. Auch für den Hörer.
Ja, voll. Mhm. Erkennen dich eigentlich manche Menschen im Privaten an deiner Stimme oder sagen, sind wir uns schon mal begegnet, wenn du dich vorstellst?
Meistens gar nicht, weil ich privat auch ganz anders klinge. Ach. Also sobald ich ein Mikrofon habe, ich weiß nicht, da legt sich ein Schalter um und dann habe ich so eine ganz bestimmte Tonlage. Wenn ich so im Privaten rede und mir nicht so Mühe gebe, dann wird man automatisch so ein bisschen lauter und dann fange ich auch manchmal an, so ein bisschen undeutlich zu reden und so, weil so reden wir halt im Alltag. Und ein Mikrofon ist immer okay, jetzt bin ich seriös, jetzt gebe ich mir Mühe. Also das ist noch nicht passiert, aber mein Name, Tschernigow, also das ist eine Stadt in der Ukraine tatsächlich, in der Nähe von Tschernobyl. Und so heißt halt nicht jeder. Und alle, die Tschernigow heißen in Deutschland, gehören zu meiner Familie.
Wirklich, ja.
Und da kommt es tatsächlich vor, ja, den Namen habe ich schon mal gehört.
Ach schön, wenn man dann direkt die Familienzugehörigkeit überall ausmachen kann.
Ja, total.
Aber jetzt hast du es gerade schon erwähnt, beim Radio ist es ja so ein bisschen immer vorgegeben, es gibt tagesaktuelle Themen und so eine Quote ist ja auch nicht unwichtig. Dazu bei deinem Podcast kannst du alles selber auswählen und es wäre jetzt auch nicht wahnsinnig dramatisch, wenn mal 3 Hörer fehlen, was natürlich trotzdem nicht schön ist. Ist das für dich ein super Gefühl, alles in deiner Hand zu haben oder erzeugt es auch einen gewissen Druck in dir, dass du sagst, naja, ich bin jetzt auch verantwortlich, wenn es nicht läuft?
Druck würde ich nicht sagen, beziehungsweise den Druck oder die Verantwortung habe ich beim Radio auch gehabt, weil wenn ich dort beispielsweise live berichtet habe von einem Konzert oder so, dann ist das ja auch meine Verantwortung, dass ich da einfach was Gutes abliefer und einfach einen guten Job mache. Also den Druck habe ich in dem Sinne immer. Was ich beim Podcasting so schön finde, ist, dass das... Aber das ist das Gegenteil von Druck, das erfüllt mich total, ist dieses positive Feedback, also dass ich Menschen wirklich helfe. Mein Podcast dreht sich ja um meine zweite Leidenschaft, gutes Essen. Und es ist wirklich, es kommt sehr oft vor inzwischen, dass ich Mails bekomme von Menschen, die sagen, ich habe durch allein deine Tipps im Podcast 10 Kilo abgenommen. Und ich denke mir so, wow, also das ist einfach die größte Erfüllung und zu wissen, das ist etwas, was ich mir ausgedacht habe. Das ist so mein Produkt quasi. Wahnsinn.
Ja, das glaube ich. Bist du eigentlich jemand, der so nach dem Einfach-mal-Machen-Prinzip lebt? Oder bist du schon jemand, der sehr genau plant? Weil ich habe das Gefühl, wenn Menschen, die viele Projekte haben und viele Leidenschaften und Berufe, vielleicht auch, die sie freiwillig auswählen, also jetzt nicht der klassische Drei-Minijobs-Mensch, irgendwie sehr intuitiv durchs Leben gehen und dem auch sehr vertrauen und sagen, okay, ich nehme das jetzt noch auf mich. Oder ich mache das jetzt noch, ich schaffe das jetzt noch.
Ich glaube, ich bin beides. Also ich bin schon sehr geplant. Also als ich zum Beispiel meinen Podcast konzipiert habe, da habe ich eine ganz klare Planung gehabt. Natürlich mit dem Know-how auch durchs Radio, da habe ich mir wirklich einen Redaktionsplan aufgestellt und mir genau überlegt, wie oft bringe ich eine Folge raus, wie lang wird die sein, was ist meine Message. Gleichzeitig musst du aber irgendwann handeln. Also Perfektion ist eine Ausrede dafür, nicht ins Handeln zu kommen. Mhm. Und gerade wenn man so eine Passion hat, empfehle ich jedem, klar, es sollte eine Strategie da sein, eine Message, ein Ziel, aber man muss irgendwann raus. Mhm. Das ist wie wenn man, ein Kollege von mir zum Beispiel, der hat, also ein Kollege vom Rundfunk, der hat, glaube ich, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr an seiner Webseite gebastelt. Und inzwischen ist er fertig geworden. Es ist auch toll geworden. Aber ich habe gesagt, Mann, du musst jetzt mal raus. Mhm. Du musst jetzt mal raus. Und du kannst dann immer noch die Sachen so drehen. Mhm. Ja, also die gute Mischung ist es. Aber wenn man einen Traum hat, ey, man muss da ran. Mhm. Wirklich.
Ja, jetzt hast du, wie ging es denn überhaupt los mit dem Podcast, wenn wir da jetzt schon sind? Du hast dir einen Plan aufgestellt und wie ging es dann weiter? Und wieso überhaupt der Impuls, neben Radio jetzt auch noch den eigenen Podcast zu machen?
Genau, weil dazwischen liegen jetzt mal in der Story fast 10 Jahre. Ja. Also die Kurzzusammenfassung ist, dass ich also erstmal wirklich beim Radio war. Vollblutjournalistin. Ich habe dann ja, wie gesagt, über Losverfahren meinen Studienplatz bekommen. Der Medienwissenschaft habe ich auch abgeschlossen noch mit Diplom. Dann Praktika gemacht und bin dann eben irgendwann als Freie in die ersten kleinen Sender gegangen und habe dann, wie du schon gesagt hast, WDR, RBB, das waren dann so meine Sender. Und das habe ich, bis heute mache ich das immer noch ein bisschen Radio, habe es aber sehr reduziert. So vor 2 Jahren ungefähr kam das, vor 2, 3 Jahren, da hatte ich so die Idee, nochmal was anderes zu machen, so als Ergänzung. Ich wollte nicht aufhören mit dem Radio, aber ich habe mich sehr für Fitness interessiert, für Ernährung. Ich habe selber mal ein paar Kilo mehr gewogen und habe dann auch abgenommen und habe mich so mit diesem Thema befasst. Und dann kam ich auf die Idee, Ernährungscoach zu werden. Habe dann auch wirklich so eine Lizenz halt gemacht bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das ist so unser großer Dachverband. Das war 2015. Und wollte eigentlich Ernährungscoach werden. Dann hatte ich diese Idee, No Time to Eat. Weil ich halt selber als freie Journalistin, und ich war immer schon Workaholic, also ich habe immer richtig viel gearbeitet und ich hatte nie Zeit, mich um Ernährung zu kümmern. Mhm. Und ich meine, das kennen wir alle, dieses Problem. Dann morgens ohne Frühstück aus dem Haus, dann holt man sich beim Bahnhof was, so ein belegtes Weißmehlbrötchen mit Butterremoulade und Salami und so. Oder den Döner oder in der Kantine und so und hier ein Snickers oder so. Naja, und so ist dann diese Idee zu No Time to Eat gekommen. Ja, und der Podcast, also da muss ich mal ganz ehrlich sein, das war am Anfang eine Marketing-Idee. Mhm. Weil ich hatte folgendes Problem. Ich hatte meine Lizenz in der Tasche. Ich hatte ein super gutes Konzept. Mhm. Ich hatte eine voll überteuerte Webseite mir machen lassen, weil ich ja gleich so in den Premium-Sektor wollte. Ja. Ja, und keiner kannte mich. Super. So, das ist ja das Problem heutzutage. Aufmerksamkeit.
Ja, absolut. Das ist die größte Währung, die wir haben. Oder die härteste Währung.
Und also mir ging es jetzt gar nicht darum, dass ich sage, ich will jetzt ein Star werden oder so. Und was daraus jetzt geworden ist, das habe ich mir nicht, das hätte ich mir nie erträumen lassen. Aber es war tatsächlich die Idee, ich muss sichtbar werden, weil wo soll ich denn meine Kunden herbekommen? Ich hatte so ein paar über Empfehlungen, aber das war alles viel zu wenig. Und dann bin ich irgendwie auf Podcast gekommen. Es liegt eigentlich so nahe mit dem Radio, aber ich wusste vor einem Jahr noch nicht, was ein Podcast ist.
Ja, aber dann ging es auch, glaube ich, in Deutschland auch erst so richtig los, habe ich das Gefühl. Und jetzt kommen täglich 3 neue auf den Markt.
Wahrscheinlich 30 oder 300,
oder mehr,
das ist Wahnsinn, genau. Ja, also und ich habe dann, das war, weiß ich noch genau, das war letztes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester in meinem Urlaub, da habe ich diese Idee gehabt und diesen Plan mir gemacht und dann habe ich den Markt mir angeschaut und habe dann festgestellt, damals, es gibt gar keinen vernünftigen Ernährungspodcast. Mhm. Da dachte ich, das gibt's doch nicht. Ernährung ist doch so ein Thema. Es gab super viel so Special Interest, vegan oder Paleo, so bestimmte Richtungen. Aber so dieses Mainstreamige, so Ernährung leicht gemacht, gab's nicht. Und dann habe ich die Nische besetzt und dann ging's ab.
Boom. Aber was waren da die Hebel? Weil du sagst schon so, als Ernährungscoach ohne Podcast war kein Kunde da. Mit dem Podcast bist du sofort durch die Decke gegangen. Ist das das Geheimnis der Nische? Oder woher kommt das? Vitamin B?
Das ist ja der Witz. Ich hab absolut keine Connection gehabt damals. Also das ist auch, ich möchte Mut machen allen, die sagen, ich habe da so eine Idee, aber ich hab keine Connection. Ich hatte gar keine. Ich habe auch kein Geld gehabt. Ich hätte gar kein Geld für Facebook-Werbung beispielsweise ausgeben können. Und ich glaube, der Erfolg meines Podcasts ist eine Mischung aus einem tatsächlich sehr guten Thema, weil Ernährung für Menschen mit wenig Zeit hat eine mördergroße Zielgruppe. Mhm. Alle haben keine Zeit, alle müssen essen und alle oder ganz viele haben halt dieses Problem. Mhm. Plus natürlich, das ist ein Vorteil sicherlich gewesen, die Sache, dass ich vom Radio komme und natürlich auch sehr professionell das Ding produziert habe. Ich habe halt richtig, das habe ich auch selber gemacht, mein Intro, die Musik, das habe ich alles selber produziert, da brauchte ich keine Hilfe. Genau, aber dass ich dann in den Charts war, also ich bin ja quasi von 0 auf 1 der Charts, das habe ich ja selber gar nicht gemerkt. Mhm. Da kriegt dich irgendwann auf Facebook ein Messenger, eine Nachricht von einem anderen Podcaster, den ich mal kennengelernt hatte aus dem Rheinland. Hey, Grüße aus dem Rheinland, Glückwunsch zur Platzierung. Ich so, hey, was für eine Platzierung? Ich habe es nicht mal gesehen.
Oh nein.
Weil ich bin davon ausgegangen, okay, Sarah, wir müssen klein anfangen. Du wirst erstmal ins Leere senden. Und dann guckte ich überhaupt in die Charts und es war Wahnsinn. 9 Wochen Platz 1 der gesamtdeutschen Charts ohne einen einzigen Kontakt. Ich habe keinen Cent für Marketing ausgegeben.
Großartig.
Ja,
ist offensichtlich wirklich die Nische. Also und das
Nische
Publikum.
Und Professionalität.
Ja, total. Das ja. auch, ja.
Genau.
Ja, dann lass uns doch mal da gleich reingehen, weil es gibt ja 1000 Wahrheiten über Ernährung. Mhm. Das ist ja auch ein wahnsinnig anstrengendes Thema.
Mega.
Eigentlich. Was ist deine Philosophie? Was ist gute Ernährung?
Also, wenn du mich fragst, was gesunde Ernährung bedeutet, dann sage ich, gesund ist, wenn dein Körper in der richtigen Dosierung alle Nährstoffe kriegt, die er braucht.
Mhm.
So, das heißt, wir brauchen alle einen bestimmten Anteil an Fetten, an Eiweiß, auch an Kohlenhydraten. Die sind zwar nicht lebensnotwendig, sind aber extrem gute Energiespender, auch so für unseren Alltag. Dann brauchen wir Vitamine und Mineralstoffe. So, und das ist es erstmal. Ob ich jetzt sage, ich mache das mit Fleisch oder ohne Fleisch oder Detox oder Paleo oder vegan oder Pegan, gibt's ja inzwischen auch.
Was ist Pegan?
Pegan ist tatsächlich eine Kreuzung aus Paleo und Vegan und das ist extrem schwierig, weil die Paleo-Leute eigentlich sehr viel Fleisch essen und die Veganer nicht direkt.
Oh Gott, wie viel kann man sich antun?
Ja, und also ich sage immer so, mach doch, was du willst, aber versuche so ein paar Basics einzuhalten. Mhm. Meine Mission, womit ich ja jetzt schon zehntausende Menschen erreicht habe und das möchte ich viel mehr vergrößern, ich möchte 1 Million Menschen erreichen mit der Message, Ernährung kann total einfach sein.
Mhm.
Ich finde es, also ich will mich jetzt nicht so schlimm ausdrücken, es kotzt mich an, dass Ernährung so zur Religion erhoben wird und dass die Menschen so dogmatisch damit umgehen. Mhm. Das finde ich total furchtbar. Ich bin selber, ich esse total flexibel.
Mhm.
Aber der Witz ist, wenn man sich mal die ganzen Ansätze und Diäten anguckt, die haben alle eine Sache gemeinsam, inhaltlich.
Mhm.
Nämlich Clean Eating.
Mhm.
Das heißt, clean heißt sauber, also ich esse so naturbelassen wie möglich. Ergo, so wenig industriell wie möglich. Alle diese Ansätze sagen dir, isst Dinge der Natur. Und keiner sagt, ist ein Snickers. Keiner sagt, ist eine Tiefkühlpizza oder irgendwas Fertiges aus dem Kühlregal.
Schade eigentlich.
Naja, aber da sieht man, dass alle auch eine gemeinsame Basis haben. Und die Basis ist das, worauf es meiner Meinung nach ankommt.
Mhm.
Aber, und das ist sozusagen ja die Herausforderung, es ist heutzutage nicht so leicht, ja, gerade wenn man viel unterwegs ist, das umzusetzen.
Total. Aber Clean Eating klingt so wahnsinnig gar nicht nach Genuss und nach so den kleinen Sünden des Alltags. Und ich finde, also eben, du hast schon, bitte nicht zu dogmatisch werden, hast du ja schon eben angesprochen. Und ich finde wirklich, wir sind immer noch menschlich. Und wenn man jetzt bei jeder bei jedem Burger, den man, wenn man das jetzt nicht jeden Tag isst, sondern mal ab und zu denkt, oh Gott, und jetzt mache ich wieder was falsch. Also ich finde, dann gibt man den Menschen doch schon was vollkommen Falsches mit. Mhm. Also auch ein falsches Bild von Ernährung und von fühle ich gut.
Total. Also ich sag immer 80-20-Regel. Das ist ja dieses berühmte Pareto-Prinzip, mhm, ja, dass man mit 20% Aufwand 80% erreicht. Mhm. Man kann es aber auch so übersetzen, dass ich sage, hey, ich versuche 80% zum Beispiel unter der Woche relativ clean zu essen, ja, mhm, als Orientierung, und 20% nehme ich locker. Und das ist dann für mich zum Beispiel der Burger. Mhm. Ich gehe auch feiern und dann trinke ich auch mal Alkohol und auch mal 2 Gläser oder ich hole mir auch mal eine Pizza oder ich esse dann so ein Ben & Jerry's Eis oder so. Mhm. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich glaube, das, was gefährlich ist, sind die negativen Gewohnheiten im Alltag.
Mhm.
Und wenn sozusagen diese Pizza oder das Fertigfood sich in deinen Alltag einschleicht, mhm, sodass du sowas jeden Tag immer beim Lieblingsbäcker oder abends beim Lieblingsthai und holst sich dann irgendwie Bratnudeln oder immer vom Fernseher die Nüsse und Chips, immer.
Mhm.
Da wird es dann halt gefährlich. Also die Gewohnheiten sind das, ja, wie soll ich sagen, das ist sozusagen der Schlüssel des, mhm, Ganzen und nicht die Ausnahmen.
Mhm. Aber wenn du jetzt schon sagst, da wird es gefährlich, also gerade auch Clean Eating oder auch gesunde Ernährung geht ja meistens mit einem Diät-Tipp einher.
Mhm.
Aber ja auch dicke Menschen können ja fit und gesund sein. Und es ist immer so dieses, eigentlich ist schlank das Credo. Und es stört mich daran, ehrlich gesagt, so ein, mhm, bisschen. Weil Wohlfühlgewicht ist wichtig. Wohlfühlgewicht kann für mich 50 Kilo sein, je nach Größe oder nach Körperstatur. Aber es könnten auch 190 Kilo sein, 100 Kilo sein.
Ja.
Also ich glaube, also denkst du das so ein bisschen mit, wenn du deine Tipps gibst, dass nicht nur schlank sein ist toll zu propagieren, oder ist es tatsächlich nicht so wichtig bei dir?
Naja, sagen wir mal so, Wohlfühlgewicht finde ich einen sehr guten Ausdruck. Ich glaube, dass ein Wohlfühlgewicht auch gleichzusetzen ist mit dem Normalgewicht. Also ich glaube, dass, klar, jeder ist ja auch anders gebaut. Ich denke auch in die Richtung ging das, was du sagtest, dass natürlich je nachdem auch wie groß ich bin, wie breit ich bin, wie meine Statur ist, meine Erbanlagen, ist für den einen 50 Kilo total schmal und für den anderen 70 Kilo. Ja, keine Frage. Mhm. Ich glaube aber, die Natur hat für uns auch eben eingerichtet, dass wir so ein normales Level haben. Ich halte starkes Übergewicht nicht für gesund. Mhm. Das muss ich ganz klar sagen. Damit meine ich jetzt aber nicht so ein bisschen Hüftspeck oder so. Das ist alles im Normalbereich. Ich glaube, und das ist das, wo ich den Stress eigentlich versuche rauszunehmen, wenn du dich an Clean Eating orientierst, dann musst du dich gar nicht so sehr beschäftigen, zum Beispiel mit Kalorien, mhm, oder mit diesem Zählen oder nach 18 Uhr und diesen ganzen Schwachsinn und Kohlenhydrate, weil das Tolle ist nämlich bei Clean Eating, dass du dich gar nicht damit überessen kannst.
Mhm.
Weil, sind wir doch mal ehrlich, das kennst du doch bestimmt auch, dass du mal irgendwas Leckeres isst und dann kannst du irgendwie nicht aufhören. Mhm. So, und wann haben wir das? Bei Kuchen, bei Chips, bei Popcorn? Das passiert uns ja.
Geschmacksverstärker.
Genau. Das passiert uns immer nur mit Junkfood, mhm, im weitesten Sinne. Das passiert uns jetzt aber nicht mit einem Teller Gemüse.
Mhm.
Oder hast du schon mal einen Teller Brokkoli gegessen? Hast du, oh, das ist so super, ich kann nicht mehr aufhören. Oh.
Eher selten wahrscheinlich.
Genau. Und das ist das Schöne, dass wenn wir nämlich uns angewöhnen, möglichst naturbelassen zu essen, dass wir auch dann so ein Sättigungsgefühl wieder haben, dass wir nicht in so eine Fressattacken reinkommen. Und dann pendelt sich das ein und auch das Gewicht pendelt sich dann ein. Mhm. Von daher, ich propagiere gesund und Natur.
Mhm. Aber wie beobachtest du dann so ein bisschen die internationale Clean-Eating-Szene? Also wenn wir jetzt bei gesund sind, da gibt es Menschen, die viel Geld damit verdienen, mit Clean-Eating, mit Büchern, mit Kochbüchern oder mit was weiß ich, was es da alles gibt. Und die dann zum Beispiel sagen, da gibt es, glaube ich, eine Dame in den USA, die sagt, damit kann man auch Depressionen heilen und bestimmte Stoffwechselkrankheiten. Mhm. Und ich finde das wahnsinnig bedenklich. Also ich finde es auch schon fahrlässig, sowas in Aussicht zu stellen, ohne die Menschen und ihr Krankheitsbild zu kennen und ohne vielleicht zu sagen, aber ihr solltet auf jeden Fall einen Arzt mit drauf gucken lassen. Also ich finde, da gibt es auch manche schon, die in so eine Wunderheiler-Richtung gehen. Und das finde ich wahnsinnig gruselig.
Hm. Ja, also ich muss sagen, dass ich die Clean-Eating-Szene, wie du sie beschreibst, ehrlich gesagt gar nicht kenne. Also ich befasse mich damit selber nicht so sehr. Also Punkt eins, das habe ich auch eingangs schon gesagt, alles, was so dogmatisch ist, mag ich nicht. Mhm. Also auch nicht bei Leuten, die in meine Richtung gehen. Mhm. Weil, wie gesagt, 80-20, das erzählen die in dem Buch, was du beschreibst, da in Amerika oder so bestimmt nicht. Also da ist es halt wirklich sehr, sehr strikt. Ich glaube, alles, was zu eng ist, ist schlecht für uns, weil das einfach Druck macht. Punkt zwei ist aber, dass ich, also ich bin auch kein Mediziner, natürlich, aber was, wo ich dann schon auch den Leuten recht gebe, ist einfach das Umgekehrte, das nicht kontrollierte Essen im Sinne von, ich esse, was ich will, ich esse Fastfood, ich esse Süßigkeiten, ich esse belegte Brötchen beim Bäcker, das halte ich tatsächlich für gesundheitlich sehr fahrlässig. Mhm. Ja, also ich bin überhaupt nicht dafür, dass jemand jetzt mit Wunderheilung kommt und sagt, wenn du dich clean ernährst, dann heile ich jetzt Krebs oder was, ja. Mhm. Aber umgekehrt muss man einfach ganz klar sagen, der Zuckerkonsum, den wir haben hierzulande und der Fettkonsum, insbesondere auch so Frittierfett und wirklich schlechte Fette, das ist ein Hochsicherheitsrisiko für den Körper. Mhm. Und viele Krankheiten, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, das sind hausgemachte Krankheiten. Mhm. Also das muss man schon ganz klar so sagen. Das heißt aber nicht, dass man nie wieder Zucker essen darf oder gar nicht, überhaupt nicht. Aber dieses Unkontrollierte und dieses, wie es einfach viele Menschen draußen tun, das halte ich wirklich für wahnsinnig gesundheitsgefährdend.
Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es dass es toll ist, dass wir immer mehr über Essen wissen und dass wir immer mehr verstehen, wo was wie verwertet wird oder was auch eben nicht. Aber ich glaube, je mehr Wissen man hat und so ein ungefiltertes, umso mehr geht's eben auch in die Hysterie rein. Ja. Erst waren es die Fette, dann die Kohlenhydrate, jetzt Milch und Zucker und so weiter, you name it. Und ich habe, also ich kenne wirklich wahnsinnig viele Menschen, gerade Frauen, die wirklich noch, also die wirklich nicht mehr guten Gewissens Kohlenhydrate essen können. Und ich hatte tatsächlich auch so eine Phase und das finde ich dann, ach, da geht ja so viel verloren. Deswegen finde ich das immer, finde ich das super, wenn man sagt, hey, ich kann dir dazu viel erzählen, aber eben auch sag so, find dein Level und verteufel nicht eine Sache. Das ist so der Punkt.
Und das ist super, dass du das ansprichst, weil ich kann auch ganz offen sagen, dass ich selber aus einer Essstörung komme. Mhm. Also ich weiß auch selber, wovon ich spreche. Ich habe 2013 war das bei mir ungefähr. Also ich war nie total fett, aber ich war deutlich dicker als heute und bin auch diesem Diätenwahn verfallen, wie viele, glaube ich, vor allem Frauen das tun. So die 10-Wochen-Programme, die es dann im Internet gibt und so. Und jemand wie ich, der dann auch wirklich sehr ehrgeizig ist und perfektionistisch, kann sich da wahnsinnig reinsteigern in sowas. Mhm. Und ich habe dann auch wirklich so eine Achterbahnfahrt hinter mir. Ich habe mich wirklich runtergehungert, weil ich wollte ein Sixpack haben. Mhm. Und bei mir setzt es halt am ehesten am Bauch an. Und wenn ich ein Sixpack haben will, dann muss ich wirklich richtig hungern. Also ich hatte schon eingefallene Wangen. Mhm. Ich war richtig abgemagert und habe dann natürlich die Quittung bekommen, wieder Fressanfälle und so weiter und so fort. Und deswegen weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Balance, das ist, was man auf Dauer halt machen kann. Und ein Stichwort ist so, so wichtig, Achtsamkeit. Mhm. Ja, du hast es schon gesagt, also dieses Bewusstsein, das wird natürlich schnell ein Wahn. Mhm. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich mal merkt, was man tut. Mhm. Und der erste ganz simple Tipp ist, nicht nebenbei essen. Mhm. Damit man einfach auch merkt, zum Beispiel, habe ich noch Hunger? Oder habe ich nur Appetit? Warum esse ich eigentlich? Mhm. Und da wird es dann nämlich auch psychologisch, und das merke ich auch im Coaching, dass das auch ganz schwierig ist, weil wir essen meistens gar nicht aus Hunger, sondern wir essen ganz viel aus Langeweile. Oder man kennt es vielleicht aus dem Büro, da bringt jemand Kuchen mit, ja, ach hier. Und Essen ist auch was sehr Gesellschaftliches. Und dann geht man mit der Familie, ich gehe zum Beispiel jetzt am Wochenende mit meiner Familie essen, Geburtstag. Und da weiß ich schon wieder, wenn ich als Einzige sage, ich will keinen Kuchen. Ach Sarah, ach du kannst dir das doch leisten. Mhm. Also es gibt so viel Widerstände, aber das Wichtigste ist, bei sich zu bleiben, zu schauen, wie es einem geht. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel sehr viel arbeitet, so am Computer sitzt und dann nebenbei sich die Tüte Gummibärchen reinhaut, das ist eben nicht achtsam, weil das ist irgendwie so ein Stresskompensieren. Mhm. Und wenn man einfach mal darauf achtet, was esse ich eigentlich, warum esse ich das eigentlich gerade, was ich jetzt essen will, das ist Gold wert.
Mhm. und wahnsinnig viel Arbeit. Weil wir sind ja alle Gewohnheitstiere, ganz schreckliche. Mhm.
Aber nur so hat man eine Chance, in seine Gewohnheiten auch einzugreifen. Also ich kenne das ja auch aus dem Coaching. Da sind dann Leute, die sagen, ja, ich ernähre mich eigentlich sehr gesund, aber ich wenn ich nach Hause komme, ich muss immer naschen. Ich kann, also es ist wie so ein Zwang. Mhm. Da sage ich, ja, also erstmal, ich verstehe das, hatte ich auch. Was du machen kannst, ist, dass du diesem Impuls, den du bekommst, also man kriegt ja so ein Verlangen, so, oh, ich brauche jetzt die Schokolade. Bevor man handelt, mal kurz innehalten und sagen, okay, 5 Minuten, ich stelle mir einen Timer, in 5 Minuten darf ich es essen. In 5 Minuten. Aber dass man so eine kurze Pause dazwischen setzt und einfach mal schaut, was passiert mit mir? Was hat das jetzt ausgelöst? Was ist gerade gewesen, dass ich jetzt Verlangen habe? Und dann stellt man zum Beispiel fest, dass es gerade Stress. Ich habe mich mit meinem Freund gestritten oder ich hatte einen blöden Tag auf der Arbeit oder ich bin müde. So, nur so hast du die Chance.
Um nicht selber zu durchschauen, sozusagen.
Ja, um erstmal zu spüren, wo kommt das her? Weil natürlich kannst du dir sagen, durch Diäten oder irgendwelche Zwänge, so, ich esse das nicht, das wird auf Dauer nicht gut gehen, weil das ist wie man krank ist. Man nimmt eine Pille irgendwie und bekämpft das Symptom. Man muss halt gucken, was ist die Ursache, wenn ich so ein wiederkehrendes Muster habe. Hinschauen, spüren, was macht mein Körper gerade, wo ist das Verlangen, sitzt es im Mund, sitzt es im Hals, schnürt sich die Brust eng, was ist da gerade mit mir los? Und mir hat das damals, ich hatte das zum Beispiel hier, als ich diese Morningshow gemacht habe, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, mittags um 12, also wir haben um 4 angefangen, da war es Feierabend um 12 und da hat sich bei mir auch so ein Muster eingeschlichen. Da habe ich wirklich immer, wenn ich nach Hause kam, da habe ich so einen Jieper bekommen auf Müsli und habe, obwohl ich gar keinen Hunger hatte, ich habe mir dann diese, also das war richtig so ein Zwang. Und dann habe ich mal geguckt, was ist das eigentlich? Und habe ich gemerkt, dass ich einfach so erschöpft war von der Arbeit. Und anstatt mich hinzulegen, habe ich dann irgendwie mir so eine Entspannung gesucht. Und als ich das dann gespürt habe und gemerkt habe, okay, da ist eigentlich bei mir was im Kopf, aber auch im Körper, nämlich Müdigkeit, gesagt, okay, du legst dich jetzt erstmal hin. Oder was ich gemacht habe, ich gehe einmal im Block spazieren und komme mal runter. Weil Live-Show ist auch immer so, man ist aufs 180. Ja? Runterkommen, ein bisschen Entspannung reinbringen. Und es wurde dann besser und witzigerweise, als ich den Job dann irgendwann gekündigt habe, es war sofort weg.
Krass.
Ja.
Unsere Jobs machen uns kaputt.
Naja, aber so nicht, aber man muss halt gucken, ja. Also zum Beispiel, das war ein Job, der hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und wir waren ein ganz tolles Team und es ist mir auch sehr schwer gefallen, aber ich habe gespürt, auch wieder Thema Achtsamkeit, es tut mir nicht gut. Ich bin aus dem Bett gekommen um 2.30 Uhr, 3 Uhr, ich habe das über ein Jahr gemacht, aber trotzdem, ich habe diesen Biorhythmus, diesen Verdrehten nicht weggesteckt und habe immer gesagt, nein, es macht mich kaputt. Da bringt mir auch das mehr Geld nicht, was ich da verdient habe oder das tolle Team oder die Anerkennung, der Status, hey, du bist der große Morningshow-Moderator, das bringt mir nichts, wenn ich krank bin.
Ja, total. Ich finde auch, Gesundheit ist das Allerwichtigste und trotzdem ist es wahnsinnig schwer, so eine Entscheidung zu treffen. Deswegen
Mega schwer.
Dass du es gemacht hast. Ja, was ich ja an dir mag, sind ja auch deine praktischen Tipps tatsächlich.
Ja.
Also ich bin da sehr empfänglich für, wenn es so einfach wie möglich ist, weil tatsächlich stressiger Alltag kennen wir alle und eben gerade so dieses Brötchen am Morgen und mittags schnell was an der Ecke. Was ist denn wirklich ein realistischer Tipp, um das zu ändern?
Also, sagen wir mal so, es gibt verschiedene Tipps. Wir können ja mal anfangen. Also, das Allerbeste ist Meal Prep. Also vorkochen, beziehungsweise Prep kommt ja von Preparation. Das heißt, ich habe mein Essen vorbereitet. Weil wenn ich sage vorkochen oder Meal Prep, dann denken die Leute immer, oh Gott, ich muss stundenlang in der Küche stehen. Nein, nein. Meal Prep heißt erstmal, ich nehme mir was mit. Ich bin vorbereitet für den Tag und flexibel. Und das kann auch sein, dass ich mir einfach ein paar Snacks in die Tasche haue, wo ich nichts kochen muss, die ich einfach mitnehme in den Tag, auf die Arbeit. Obst und Gemüse ist natürlich ein Klassiker. Ich nehme total gerne mit eine Packung Cherry-Tomaten. Ja, so eine kleine 250-Gramm-Packung, das ist eine ganze Menge, wenn man die so wegschnabuliert. Hat super viele Vitamine. Für diejenigen, für die Kalorien eine Rolle spielen, super, kannst du Tonnen von essen, hat nämlich fast keine Kalorien und es hält aber trotzdem satt. Es gibt auch tolle Snacks, wie zum Beispiel eine Packung Nüsse. Studentenfutter kriegt man an jeder Raststätte, selbst wenn man sonst wo gerade unterwegs ist. Klar, ich würde jetzt nicht die ganze Tüte leer essen, aber das sind Nüsse, sind gesunde Fette, die auch ein bisschen satt machen. Dann habe ich ganz oft dabei ein hart gekochtes Ei.
Das der ist Klassiker im Zug eigentlich.
Der Klassiker. Stinkt zwar ein bisschen, aber gut, naja, muss man drüber stehen. Und das sind so Sachen, das ist ja auch super schnell gemacht. Ja, hartgekochte Eier sind mehrere Tage haltbar und dann koche ich mir meistens auch so 4-5 Stück vor, habe die dann im Kühlschrank und dann nehme ich immer eins mit. Das sind so Klassiker und ein Tipp habe ich auch, wenn man jetzt unterwegs sich was besorgt, ne, das ist wieder das, was ich anfangs erzählte, dieses Clean Food, so naturbelassen wie möglich. Und das da ist halt mein Tipp, dass man am Bahnhof eben nicht zum Bäcker geht oder Subway, Dunkin' Donuts, sondern man sucht einen Supermarkt. Zum Beispiel einen Spar Express oder Rewe Express. Denn da hat man ja wieder mehr Kontrolle. Das Problem beim Essen auswärts oder Sandwich ist ja immer, wir wissen nicht, was kriegen wir, wie ist das zubereitet worden. Und meistens ist es nicht sehr gut zubereitet worden. Versteckte Fette, versteckte Zucker. Und ich kann ja auch einfach in einen Lebensmittelladen gehen, da gibt's ja eigentlich an den meisten Bahnhöfen sowas und hol mir halt abgepackt was. Da kriege ich zum Beispiel mein Gemüse, meine Cherry-Tomaten, meine Banane oder einen griechischen Joghurt oder einen Naturjoghurt, Sojajoghurt, Trockenfleisch von mir aus, ja. Also das sind alles Sachen. Und einen Geheimtipp habe ich noch, und zwar, der ist ein bisschen aber für Fortgeschrittene. Willst du ihn hören?
Ja, sehr gerne.
Babynahrung.
Oh mein Gott.
Das ist ein mega guter Snack und das gibt's ja in jedem DM, in jedem Rossmann, auch in jedem Supermarkt. Weil das Coole ist bei Babynahrung, du hast ja so ein kleines Töpfchen und da steht da drauf Apfel, Banane, allerlei. Was ist das? Das ist der bessere Smoothie. Apfel klein, Banane klein und das Tolle ist, bei der Industrie achtet, also die Industrie achtet darauf, bei Kindern und Babys, dass wirklich keine Schadstoffe drin sind. Also da gucken die sehr, sehr, sehr streng. Und ja, also das ist auf jeden Fall die schnelle Lösung für unterwegs.
Ja, ist wirklich nicht dumm. Also ich glaube, es gab so eine Phase auch in so einer Abiturientenzeit, da gab es bei uns auch viele, die da auf diese Gläschen sehr abgefahren sind für zwischendurch.
Das sind natürlich alles keine Hauptmahlzeiten, aber das ist eben, wo ich sage, wenn man unterwegs ist und ach, man hat jetzt dreimal den Snooze-Button morgens gedrückt und ach, man ist so ungeplant aus dem Haus. Damit kann man sich zumindest so ein bisschen über den Tag retten, bis die nächste Hauptmahlzeit ansteht. Denn das Problem ist, wenn wir ohne was aus dem Haus gehen und dann gestresst sind, dann entsteht oft so ein Hungerloch. Und wir kennen das alle, wenn wir dann abends aus dem Büro zum Beispiel kommen, dann kommt der Hunger gewaltig.
Ja.
Und wenn er gewaltig kommt, dann ist uns alles egal. Und dann haben wir nicht die Ruhe, was zu kochen, einzukaufen, sondern dann ist die Gefahr halt groß, dass wir dann irgendeinen Schrott holen.
Total. Deswegen immer so ein bisschen vorbereiten und überlisten.
Ja.
Ich habe gesehen, du hattest du hattest dich mit einem Hypnotiseur getroffen neulich für einen Podcast.
Ja.
Und da ging es so ein bisschen um Glaubenssätze und die Kraft auch so der eigenen Gedanken. Wenn wir jetzt nochmal an den, also das Schlimmste ist ja der Schweinehund und auch so ein bisschen diese eingelaufenen Mechanismen, die man, also die sich so einfach so eingeschlichen haben.
Ja.
Hast du dann, ohne jetzt total in die Tiefe zu gehen, einen Tipp, wie man einfach sich vielleicht auch ein bisschen neu einrichten kann gedanklich oder sich selber ein bisschen loseisen kann von dem Alten?
Ja, das ist natürlich ein komplexes Thema. Also ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man ein Ziel braucht. Ja, also warum mache ich das? Ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel. Ich war vor kurzem auf Geschäftsreise. Ich war 4 Tage weg und ich dachte, mein Gott, wie mache ich das mit dem Essen? Ich war auf einem Event, das war in einem völlig überteuerten Hotel. Da dachte ich, da kann ich jetzt nicht 4 Tage essen, da bin ich arm. Ja. Und außerdem ist das nicht clean. Und dann habe ich überlegt, dann habe ich meinen halben Koffer mit haltbaren Lebensmitteln vollgepackt. Thunfischdosen, Kidneybohnen, ein Meal Prep, eine Dose Nüsse, Apfelringe und so. Und da würden auch viele Leute sagen, boah, das mache ich nicht, ey, das ist mir echt zu stressig.
Ich kann sagen, du meinst es echt ernst.
Ja,
ne?
Mein Koffer war sauschwer und ich hatte kein Auto. Aber das ist wieder das Ding. Warum mache ich das? Und das sollte sich jeder fragen. Ich habe gesagt, okay, dann ist mein Koffer schwer, aber ich habe mein Clean Food, das ist es mir wert. Ich habe keine Lust, Pommes zu essen oder irgendwelche Häppchen, die mir nicht gut tun. Man braucht ein Ziel. Und man muss es auch als eine Investition sehen. Also das ist das eine. Und das Visualisieren, das ist der Zettel an der Tür. Das ist das Foto, keine Ahnung, von wo man sagt, ey, da hatte ich mein Wohlfühlgewicht, ich packe mir das nochmal hin. Aber man braucht ein Ziel. Mhm. Und das Zweite, was einem definitiv hilft, dran zu bleiben, ist das Prinzip der Minimalkonstanz. Das bedeutet, nicht alles auf einmal wollen und perfekt sein wollen, sondern jeden Tag ein bisschen. Denn was ganz viele auch, ja, ich will nicht sagen falsch machen, weil das ist ja eigentlich auch schön, weil die Motivation ist da und dann sagt man, ne, so wie am 1.1., ja, jetzt gehe ich's an und jetzt mache ich mein Meal Prep und jeden Tag und ich gehe 5-mal die Woche zum Sport. Ist unrealistisch. Stattdessen sagen, ich mache jeden Tag ein bisschen. Bei der Ernährung kann das heißen, ich nehme mir ab jetzt mal immer gesunde Snacks mit. Ja, und Frühstück, Mittag kümmere ich mich in 3 Wochen drum. Ja, also einfach mit gesunden Snacks anfangen. Oder zu sagen, ich versuche jetzt mal jeden Tag ein gesundes Frühstück zu haben. Und der Rest erstmal egal. Das ist wie mit dem Sport. Ja, viele melden sich im Fitnessstudio an und haben wahnsinnig große Ziele. 5-mal die Woche. Das hält man doch nicht durch. Aber wenn du sagst, jeden Tag nach dem Aufstehen mache ich 10, 20 Liegestütz. Aber jeden Tag. Das ist machbar. Also das ist das Prinzip der Minimalkonstanz. Und dann bleibt man dran, dann wird es eine gute Gewohnheit. Und wenn es verinnerlicht wird, dann hast du dich umgestellt. Das ist wie Zähneputzen, weil, ganz ehrlich, Silvi, putzt du dir gern die Zähne?
Es ist eine Notwendigkeit.
Ja. Genau, aber du machst es.
Ja.
Aber es macht keinen Spaß.
Nö.
Nee, mir auch nicht. Aber das ist das Ding. Wir haben es verinnerlicht. Wir wissen, das gehört einfach dazu. Das ist wichtig. Das ist meine Körperpflege. Und genauso ist es dann irgendwann auch mit dem Essen.
Ja, wahrscheinlich ist es eben so simpel, wenn man die kleinen Schritte und nicht immer dieses ganz Große will.
Total.
Noch eine letzte Frage zu mir, weil wir hier so schön unter eins sprechen und ganz offen. Was ist denn eine Schwäche von dir, über die du eigentlich gar nicht so gerne sprichst? Oder ein Guilty Pleasure, wo du sagst, okay,
das. Was ist ein Guilty Pleasure?
Na, das ist was, wo
deine
man.
Schuld?
Ja, wo man weiß, okay, das ist jetzt nicht so gut oder es tut mir jetzt nicht so gut, aber ich habe da total Bock drauf. Also ein Guilty Pleasure kann auch sein, jeden Tag GZS zu gucken und es aber eigentlich peinlich zu finden.
Oha. Da erwischst du mich jetzt.
Hast du nicht? Oder?
Ah, natürlich. Also ich habe, also zum Beispiel beim Essen, also ich liebe Brezeln, ich liebe Weißbrot, ich liebe Döner, also um jetzt nur mal ein paar zu nennen, also auf jeden Fall, da bin ich auch schwach. Und ich habe auch Tage ganz offen, ey, da klappt's gar nicht. Also ich lebe schon das, was ich propagiere, auf jeden Fall, aber ich bin da auch jenseits von Perfektion und ich habe auch Phasen, wenn es bei mir auch mal stressig ist im Job, dann sage ich, oh Mann, ey, was bist du für ein Vorbild? Ja, Meal Prep? Nee, 3-mal umgedreht im Bett, ja. Also das auf jeden Fall. Ansonsten muss ich sagen, dass ich gerade echt vorbildlich unterwegs bin.
Ja?
Ich kann schwer Pause machen. Also ich glaube, ich bin so ein bisschen... Ich kann mich schwer entspannen. So, das ist so ein bisschen, wo ich meine Schwächen habe, wo ich sage, oh Sarah, da musst du noch lernen. Dieses Meditieren, was mir sehr, sehr gut tut. Ich mache auch einmal die Woche Yoga. Aber das ist so ein Ding, wo ich sage, oh, das müsste ich aber, ne? Prinzip der Minimalkonstanz. Jeden Tag 3 Minuten meditieren. Ich arbeite dran. Ab morgen.
Ah, sehr schön. Ach, das sind sehr sympathische Schwächen, finde ich eigentlich. Die machen es irgendwie rund. Ja, also ich bin eigentlich durch, aber du hast auch noch ein Anliegen für die Menschen, wenn die sich ein bisschen umhören wollen, vielleicht bei dir auf deinem Podcast. Wo erreichen die dich denn?
Genau, für alle, die kostenlos natürlich mehr Infos haben, so dieser Art. Ich habe ja meinen Podcast, den verlinken wir, denke ich, auch irgendwo hier um dieses Take herum.
Kommt dazu.
Der No Time to Eat Podcast, das ist so Ernährungswissen to go. Da gehe ich auch nochmal auf so Themen ein, wie zum Beispiel habe ich eine Folge, was kriege ich Gesundes am Bahnhof, ganz konkret. Oder was geht ins Handgepäck auf Flugreisen, ist auch so ein schönes Thema. Oder gesunde Snacks fürs Büro. Und diesen Podcast, den gibt es bei iTunes, aber auch für alle, die kein iPhone haben bei Spotify und Soundcloud und das ist eigentlich der beste Draht zu mir. Genau, kann man sich kostenlos eben aufs Handy holen. Und dann habe ich noch eine Einladung für alle, das ist auch ein also kostenlos, das ist ein Geschenk, was ich mache. Und zwar gibt es die 3-Tages-Meal-Prep-Challenge. Das ist für alle, die sagen, hey, ich möchte nicht nur ein bisschen Inspiration, sondern ich möchte wirklich was tun. Und da kann man sich anmelden unter mealprep-kurs.de. Und das geht 3 Tage. Da bekommt ihr ein Video von mir, wo ich euch mitnehme, zum Beispiel an den Bahnhof unterwegs zum Einkaufen. Das geht nur ein paar Minuten jeden Tag, weil no time to eat, no time for Video. Ja? Mit einer kleinen lösbaren Challenge. Und es ist mein Geschenk an euch, wenn ihr sagt, hey, cool, ich möchte ins Tun kommen.
Großartig. Mhm. Ist auf jeden Fall, ist reizvoll, sich da mal ein bisschen mehr mit zu beschäftigen, muss ich sagen. Hey, Sarah, vielen Dank.
Ja.
Es war mir eine große Freude, hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Ich danke auch und ja, alles Gute euch.
Danke.